Genau, wir sind in Matthäus, Kapitel 13 und ich will hier nochmal auf das letzte bisschen eingehen von den Reich der Himmelgleichnissen oder Gleichnisse vom Himmelreich oder der Herrschaft, der Königsherrschaft der Himmel. Und wie wir schon festgestellt haben, Himmel ist ein anderes Wort, was Matthäus für Gott benutzt. Also er benutzt es in mehreren Kontexten, wo in anderen Evangelien sozusagen Gott gesagt wird, sagt Matthäus gerne Himmel. Also wenn wir über das Reich der Himmel reden, reden wir über das Reich Gottes sozusagen. Und darüber spricht Jesus viel und gerne und auch in Rätseln. Vers 47 von Matthäus 13, da steht, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Bei manchen steht vielleicht auch Schleppnetz. Das ist wohl so eine bestimmte Art von Netz, die hier gemeint ist. Also da ist es wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen die Fischer es ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in die Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Habt ihr das alles verstanden? Fragte Jesus seine Jünger. Ja, erwiderten sie. Da sagte er zu ihnen, dann wisst. Jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorholt. Als Jesus diese Gleichnisrede beendet hatte, zog er weiter. Das ist das Ende des dritten Lehrblocks in Matthäus. Das ist ein großer Lehrblock, ganz viel wörtliche Rede von Jesus. Und das ist hier das Ende davon. Zum Schluss nochmal hier dieses Fischernetz. Und es geht ganz klar nochmal um diesen Aspekt der Trennung am Ende, dass eine Trennung stattfindet, die große Scheidung. Davon hat Jesus schon mit dem Unkraut, bei dem Gleichnis von dem Seemann und dem Weizen und dem Unkraut geredet. So, dass zum Schluss eben doch die Engel kommen, die Erntearbeiter kommen und die Ernte einbringen und dann doch sehen können, obwohl es am Anfang nicht klar war, aber am Ende doch sichtbar wird, wer Weizen ist und wer Unkraut ist. Interessanterweise, ja, habe ich glaube ich schon gesagt, gibt es so ein ganz ähnliches, eine ganz ähnliche Pflanze, die dem Weizen sehr ähnelt und die tatsächlich damals auch verwendet wurde, um sich gegenseitig zu schaden, wenn man mal sowas gemacht hat und das irgendeinem Kollegen aufs Feld geschmissen hat, den man nicht so mochte, damit der dann richtig viel Arbeit hat nachher bei der Ernte, das nämlich alles zu sortieren, ne? Was ziemlich schwierig ist. Und hier haben wir wieder diese Sortiergeschichte. So, diesmal mit Fischen und einem Netz. Und ich denke auch gerade die Jünger, viele seiner Jünger konnten damit eine Menge anfangen mit diesem Bild. Für die war das ja deren Job, deren täglich Brot. Bis zu dem Moment, wo sie angefangen haben, Jesus Schüler zu werden und ihm nachzufolgen, ja, war das genau ihr Ding. Und dann hatte Jesus gesagt, jetzt mache ich euch zu Menschenfischern. Ihr werdet nicht weiter Fische fischen. Ihr werdet nach Menschen fischen. Ihr werdet sozusagen mit mir zusammen die Netze auswerfen. Die Netze des Himmelreiches. Die Netze der Königsherrschaft Gottes. Und das haben die Jünger auch gemacht. Schon als Jesus noch bei ihnen war. Schickte sie Jesus los. Wenn ihr so wollt, er schickte sie in die Ernte oder er schickte sie aus, die Netze auszuwerfen. Ne, ihr kennt die Stories, wo er die 70 losschickt. Werft die Netze aus. Predigt in allen Dörfern. Geht in alle Dörfer und sagt, Das Königreich Gottes oder die Königsherrschaft Gottes ist nah. Verkündet diese spezielle Botschaft. Und das war letztes Mal so ein bisschen mein Punkt, dass es schon eine besondere, spezielle Botschaft ist, die die Jünger hatten. Sie sind nicht einfach rumgegangen und haben random gepredigt. Aus irgendeinem random Bibelbuch, irgendeine random Sache. Sondern sie haben gepredigt, das Reich Gottes ist nah. Die Königsherrschaft Gottes ist nah. Und das war eine sehr krasse und auch explosive Botschaft, für die letztendlich Jesus auch dann sein Leben gelassen hat. Ich habe versucht, letztes Mal noch so ein bisschen auf den Seemann oder die Rolle des Seemanns hinzuweisen, dass ein Seemann auch, oder dass Jesus ein Seemann war, der ausgesät hat, aber der auch bereit war, die Kosten zu tragen. Denn er wusste, das hat Kosten, den Samen auszusehen. Diese Botschaft zu verkünden ist gefährlich. Diese Botschaft zu verkünden kann eventuell deinen Tod bedeuten. Und Jesus wusste, dass es seinen Tod bedeuten würde. Er wusste doch alles. Er wusste doch, wie es kommen würde. Und deswegen war er ja auch letztendlich gekommen, um für uns zu sterben. Jetzt dieses Gleichnis und nochmal hier diese Sortiergeschichte. Und ich bin vorhin reingekommen und ich wurde direkt so angehauen von so einem Tisch junger Männer, die da saßen, plus ein, zwei Frauen vielleicht. Die sagten, und was meinst du, wer wird nächstes Mal die USA, also die Wahlen gewinnen? Macht es Trump nochmal oder nicht? Ich denke so, tschüss, wo bin ich denn hierher gekommen? Bin ich hier in den Debattierclub der jungen Studenten gekommen? Oder ist ja auch total geil. Ich liebe ja auch Politik. Ich stehe da ja auch drauf. Ich finde das ja auch cool. Aber es war so so krass für mich, weil hier treffen sich ja jetzt nicht die junge Union oder die jungen die Jusos oder irgendwer, sondern hier treffen sich die Roots. Und unser Business ist ja eigentlich das Kingdom Business. Also Trump hin oder her, Erdogan hin oder her, Merkel hin oder her. Unser Business ist ja eigentlich das, wir sagen eigentlich, Jesus ist der König. Jesus for President. Das Reich Gottes ist unser Ding. Ja, das Reich der USA ist schön. Das Reich der Chinesen ist auch toll. Auch das Reich der Türken und was weiß ich, diese ganzen Reiche, super, ja. Ne? Also, das hat alles so seine Vor- und Nachteile und das ist natürlich auch super, super spannend, alles darüber nachzudenken. Man kann sich da auch total drin verlieren. So, man kann ja auch online Nachrichten über Nachrichten und noch einen fünften Artikel über die Vorwahlen jetzt bei den Demokraten und bam, und man kann sich da ja auch total mit zuschütten. So. Aber ich frage mich manchmal, wie viel bleibt bei uns noch so Platz über hier oben, um an das Reich Gottes zu denken. Um daran zu denken oder um weiter zu denken. So. Ich meine, ich find's cool. Ich meine, ich war früher auch so ein Teenage-Dirtbag. So, was ich damit meine ist, ich habe Stunden vorm Fernseher verbracht. Stunden meines Tages vorm Fernseher verbracht. Natürlich auch Stunden in der Schule. Aber wenn ich aus der Schule war, habe ich mich so schnell wie möglich vom Fernseher geknallt. Habe erstmal Minimum 2 Stunden Fernsehen geguckt in der Mittagspause. dann Hausaufgaben gemacht. Und als ich 16 war, durfte ich auch einen eigenen Fernseher im Zimmer haben. Also nebenbei den Fernseher laufen lassen. Beim Hausaufgaben machen, ganz schlechte Idee. Muss ich euch nicht sagen, das habt ihr alle schon. Ihr habt ja alle kein Fernsehen mehr, ihr habt alle noch Laptops und Smartphones und so. Aber es ist noch viel schlimmer. Also ganz, ganz schlechte Idee beim Lernen für die Uni oder für die Ausbildung oder so nebenbei noch irgendeine Talkshow gucken, das ist nicht so gut. Nur für die, die es noch nicht gemerkt haben. Auf jeden Fall, ne, Fernsehen, ganze Zeit, dann auch mit den Jungs getroffen zum Zocken, Mario Kart zocken, dies, das, so, ne. Also dann auch Stunden in meinem Keller verbracht mit den Jungs und gezockt. Und also richtig, das meine ich so mit Teenage Dirtbag. Also so, man lebt so vor sich hin, man verschwendet seine Zeit einfach komplett mit Bullshit. So, weil es ist einfach Bullshit. Weil, also Joko und Klaas, ne? Ich musste so daran denken, ihr habt auch von Joko und Klaas geht, so ein Bullshit, ne? Mit so einer Scheiße verschwendet man seine Lebensstunden. So, wisst ihr, was ich meine? Später im Himmel, ne? Guck mal zurück. So, mein Gott, wie viele Stunden habe ich Joko und Klaas geguckt? So, und was ist dabei raus? Was hat das für einen Gewinn gebracht? Ja, klar, natürlich. Es entertaint einen natürlich, sehr logisch. Ist ja klar, so wie jeder andere Film auch und so weiter. Das ist letztendlich einfach Zerstreuung, Entertainment, ist schon klar. Ich bin auch der Letzte, der nicht dafür anfällig ist, so. Aber so, und dann ist man aber so ein bisschen aufgewacht, finde ich so. Also ich glaube, das stelle ich auch so bei vielen von euch, die ich schon lange, lange kenne, schon als junge Teenager kenne, so fest, so ja. So, man ist eben einfach nicht mehr so dieser Teenage-Dirtbag, sondern man macht sein Abi, man wird ein bisschen erwachsener, man geht auf die Uni, man zieht vielleicht aus in eine eigene WG und man merkt auf einmal so, oh mein Gott, die Welt ist ja viel größer, als ich dachte. Sie ist ja größer als mein Fernseher, sie ist ja größer als mein Dorf oder mein Kinderzimmer oder okay, natürlich, viele wussten das schon viel früher, aber ah, und es gibt ja sowas wie Politik und boah, das ist ja auch eigentlich voll wichtig und so und boah, das verstehe ich ja jetzt erst eigentlich, wie krass das alles ist und boah, und was es nicht auch alles Schlimmes auf der Welt gibt und so, boah, das habe ich mir früher alles gar nicht so klar gemacht und so. Und ihr wisst vielleicht so ein bisschen, was ich meine, es ist so ein bisschen so Aufwachen aus so einer Art Traum irgendwie, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass manche nicht von uns auch schon eine schwere so Kindheit oder Jugend hatten, wo man auch nicht so ganz in Watte gepackt war, aber ich meine so einfach dieses Verstehen auf einmal, boah, krass. Da gehen ja Dinge vor sich in der Welt, die sind ja echt groß und die sind ja echt, boah, die sind ja auch heftig so. Und letztendlich betreffen die mich sogar dann letzten Endes irgendwie. So, also was der Erdo da in der Türkei macht, betrifft mich wahrscheinlich dann irgendwann auch sogar tatsächlich. Also ich werde sozusagen mit den Spätfolgen von politischen Handlungen irgendwann konfrontiert und muss damit so dealen und leben und ja, damit umgehen. Okay, warum erzähle ich das eigentlich alles? Nein, ich habe nicht den Faden verloren, sondern ich will euch nur auf eine Sache hinweisen. So, weil viele, glaube ich, gerade von euch in diesem ich will es euch jetzt nicht irgendwie zu nahe treten und ich hoffe, ihr seid jetzt nicht beleidigt, aber ich glaube, viele von euch sind gerade in diesem Stadium des Aufwachens, so des politischen Aufwachens, sage ich mal, so von wegen so, ja, wow, so, oh, krass und boah und keine Ahnung. Und dann haut das natürlich alles auch fünfmal noch mehr rein als so bei so einem alten Sack wie bei mir oder so, ne? Ich habe mich da schon jetzt mit jahrzehntelang quasi rumgeschlagen mit diesen ganzen Sachen und dann kommt natürlich diese ekelhafte Abgeklärtheit der Erwachsenen. So, ne? Warum fragt man sich ja auch mal so als junger Mann, man brennt ja so richtig krass manchmal dann auch so politisch für irgendeine Sache und man fragt sich so, Alter, wie können die Alten da so, ja, so stumpf sein, so abgebrüht, so kühl und so weiter. Und ja, das könnt ihr euch dann mal selber fragen, wenn ihr 50, 60 seid. Aber das kommt halt einfach so. Weil ich meine, euer erster Schultag, oder? Wie krass geht man ab, wenn man das erste Mal in der Schule ist? So der erste Schultag, wie heftig ist das so? Wenn man die ganzen Leute kennenlernt, die Lehrer kennenlernt, alles ist noch so neu, alles ist noch so fresh, alles ist so, wow, es ist krass. Oder der erste Tag verheiratet sein, der erste Tag, ja, in der Ehe, so, boah, krass, wir sind jetzt verheiratet, Alter, heftig und so, wow, wir haben es echt gemacht. So, oh, alles ist so, ja, noch so neu und so weiter und wir. Ja, wir sind jetzt ein Ehepaar und wir haben jetzt denselben Nachnamen und das heißt das eigentlich alles und so. Ihr wisst, was ich meine, so neue Sachen, der erste Tag in der Uni oder der erste Tag in deiner neuen Ausbildung oder im Betrieb und so, ne? Dein erster Tag im Job, im neuen Job, so. Das ist alles heftig, so. Und aber irgendwann, ihr wisst es alle, irgendwann juckt es einen einfach nicht mehr so hart. Wenn man 10 Jahre in dem Job gearbeitet hat, dann haut es einen einfach nicht mehr so krass weg wie am ersten, zweiten, dritten Tag. Und im ersten und zweiten Jahr ist man auch noch total vielleicht begeistert, so, wenn es gut läuft, wenn der Job cool ist. Aber dann natürlich mit den Jahren, mit der Zeit, ja, sind Dinge Routine geworden und man baut auch so gewisse, ich sag mal, Schutzmechanismen vielleicht innerlich auf und lässt Dinge auch nicht mehr so krass an sich rankommen. Vielleicht auch, wenn man einen unangenehmen Job hat im Krankenhaus, ne? Du bist vielleicht Krankenpfleger. Du hast unglaublich viel mit Krankheit zu tun, mit kranken Menschen. Nicht, dass du dann herzlos wirst, aber ja, einfach so ein bisschen, damit du überhaupt arbeiten kannst, baust du, denke ich, schon einfach eine gewisse, ja, Abhärtung auf so, ne? Einfach, damit du nicht kaputt gehst so. Weil wenn du total das alles immer hundertprozentig an dich ranlässt, also ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen soll. So, ich meine, selbst sogar als Erzieher ist es ja so, wisst ihr? Also ich habe ja auch mit vielen Kindern zu tun. Jetzt mache ich das auch schon über Jahre und nicht alle Kinder haben so ein tolles Elternhaus. So, und da baust du auch so ein bisschen so. Also du, klar, das geht voll an mich ran. Ich bete auch für diese Kinder und ich als Christ kann das auch nochmal, glaube ich, anders bewerten so, aber und auch an mich ranlassen, weil ich kann das an Gott dann auch abgeben. So, also das ist keine Last, die für immer auf mir, auf meinen Schultern liegt, sondern ich gebe diese Last an Jesus weiter. Nee, habe ich nicht. Ja, vielleicht seid ihr noch momentan so total begeistert von Politik und es ist auch gut, wirklich, ich finde es total cool. Und ich glaube sowieso, jetzt diese neue Generation ist wieder viel politischer als die alte so, ne? Als meine Generation. Wir waren echt mega unpolitisch damals, weil es heute auch einfach wieder viel mehr abgeht so. Also es ist auch viel, viel wichtiger vielleicht wieder eine politische Meinung zu haben. Aber genau, und jetzt kommt der Punkt. Nach 15 Minuten rumgelabert. Jetzt kommt der Punkt. Lasst uns weiterdenken als Christen, als Kinder des Reiches Gottes, als Kinder des lebendigen Gottes, als Nachfolger von Jesus Christus, als seine Jünger. Lasst uns weiterdenken als die Menschen um uns herum. Die Menschen um uns herum können tolle Online-Zeitungsartikel schreiben, womit sie die Apps zukleistern, die wir öffnen gerne jeden Tag tausendmal. Das ist immer wieder ein neuer Artikel über Corona, noch ein Corona-Artikel und noch einer. Und ja, sind denn die Atemschutzmasken jetzt auch wirklich gut genug? Und ja, wie soll man sich denn jetzt wirklich auch schützen? Und da sind jetzt noch zwei Fälle in kleinen Groß-Munkeldorf, im letzten Hinterloch von Bayern. Sind noch zwei Corona-Infizierte. Und ja, ich meine, irgendwie diese Apps müssen ja auch, wollen ja auch gefüllt werden, so. Und wie komme ich jetzt schon wieder darauf? Auf jeden Fall. Um Gottes Willen. Ja, wir müssen weiterdenken. Wir dürfen niemals Jesus aus dem Blick verlieren. Wir dürfen niemals diese Botschaft von Jesus aus dem Blick verlieren. Denn wenn wir so viel lesen, wenn wir mit Uni-Kollegen reden über Politik, dann reden wir immer nur über das Hier und über das Jetzt. Über den Ist-Zustand und vielleicht, wie es in 2 oder 3 Jahren ist. Die meisten Politiker denken nur bis zur nächsten Wahl. Ohne Witz. Und das ist kein böses Vorurteil, das ist einfach so. Die denken von Wahlperiode zu Wahlperiode. Und was muss ich machen, um wiedergewählt zu werden? Was muss ich tun, damit ich mehr Stimmen kriege? Was müssen wir tun, um die und die Partei zu schwächen und um uns zu stärken? So. Aber da ist überhaupt kein Weitblick, nicht mehr auf die nächsten 20 Jahre. Die wenigsten Leute beschäftigen sich mit 20 Jahren, mit einem Zeitraum von 20 Jahren und das ist nichts. 20 Jahre ist nichts in der Geschichte von Deutschland. Aber keiner denkt darüber nach, wo sind wir in 20 Jahren, wo wollen wir hin? Ich sage, okay, manche vielleicht schon, aber das sind die wenigsten. Weil man hat ja auch so viel im Hier und Jetzt. Ich meine, man kann auch gar nicht diese großen Visionen entwickeln, weil man gar keine Zeit dafür hat wahrscheinlich. Weil man sich mit dem und dem und dem rumschlagen muss. Und dann kann man vielleicht nochmal so einen kurzen Gedanken darüber verschwenden. Ach ja, eigentlich wollten wir noch diesen großen Plan entwickeln für unser Land. Wow, geht aber leider nicht. Gar keine Zeit dafür. Das Hier und Jetzt, das ist so einnehmend. Das nimmt uns so krass ein. Das ist so, das kann einen richtig hypnotisieren. Es ist manchmal, habe ich das Gefühl, wir gucken auf die Gegenwart und wir sind wie paralysiert, wie von so einer Schlange. Hypnotisiert? Nein, was machen? Ist das überhaupt ein Märchen? Gibt es das wirklich? Also, vor Angst gelähmt. Paralysiert? Wie auch immer. Wir können uns nicht bewegen. Wir sind so von dieser Sache, die anscheinend auf uns zukommt. Ich sage jetzt mal ein Beispiel: Flüchtlingskrise 2.0. Ja, wir sind so völlig davon handlungsunfähig, gelähmt. Wir können uns nicht mehr bewegen. Und wir können gar nicht weiter denken. Aber das fordert hier Jesus. Jesus, die Leute, zu denen Jesus predigt, die predigte. Die lebten auch in einer sehr krassen politischen Umgebung. Da war wirklich, da war es auch, da ging es heiß her, Leute. Genau, noch viel heißer als jetzt in Deutschland. Da gab es diese ganzen Rebellengruppen in den Bergen. Es gab Messermörder, die unterwegs waren teilweise und Leute einfach umgebracht haben. Von hinten, diese Sikari oder so hießen die. Jüdische Assassinen sozusagen. Es war wirklich, es war eine krasse Zeit. Es war eine Fremdherrschaft da. Das Land war besetzt. Das Land war einfach besetzt von einer fremden Macht. Die Jungs, die das hier gehört haben, die waren nicht frei. Und die haben sich nach Freiheit gesehnt. Und es war explosiv. Und Jahre später, nicht viele Jahre später, ist das alles in die Luft gegangen. Das ist alles komplett in die Luft gegangen in Israel. Und es wurde alles letztendlich dem Erdboden gleichgemacht. Aber was Jesus hier sagt, ist, oder in diesem ganzen Königreich der Himmel Gleichnissen ist, guckt nicht nur auf das Hier und Jetzt. Schaut nach oben, richtet euren Blick auf Gott. Seht auf den König im Himmel, wenn ihr so wollt, den König der Erde. Und das ist nun mal Gott und nicht Cäsar oder wer auch immer. Und für die Christen haben das gemacht, die Christen haben das auch, die ersten Gemeinden auch im Römischen Reich, die haben gesagt, die Christen haben gesagt, mein Cäsar, mein Kaiser ist nicht Dingsbums. Siehst du, so schlecht bin ich in Geschichte. Ist nicht Nero oder so. Mein Cäsar ist Jesus Christus, Jesus von Nazareth. Das ist mein Kaiser und mein König und dem folge ich nach. Und möge hier wer auch immer an der Macht sein, es ist und bleibt Jesus. Jesus ist der König und ich bin unter seiner Königsherrschaft. Ja, ich bin hier im Römischen Reich, aber ich bin vor allen Dingen unter der Königsherrschaft Gottes. Und das ist eine gefährliche Sache zu sagen. Das ist, klingt schon krass. Also, das war auch gefährlich für die Christen und die Christen wurden auch deswegen verfolgt. Weil sie unter Verdacht waren, keine loyalen Bürger zu sein. Und ich meine, wir Christen, wir sind loyale Bürger. Wir sind auch heute. Wir halten uns an die Gesetze. Wir achten den Staat. Wir achten die Autoritäten. Wir lieben die Polizei, hätte ich fast gesagt. Ja, wir lieben die Polizei, weil wir Ordnung lieben. Weil wir das wichtig finden. Weil wir die Obrigkeiten achten. Und das ist, und weil wir wissen, das ist gut, so einen Staat so zu ordnen, das ist eine gute Sache und das ist super wichtig. So, es gibt, glaube ich, keine besseren Staatsbürger als Christen. In einem gewissen Sinne, aber in einem anderen Sinne auch eben nicht. Weil wir eben sagen, ja, das hier ist aber nur vorübergehend. Ja, ich bin Deutscher, aber ich bin vor allen Dingen ein Bürger des Reiches der Himmel. Ja, ich bin Amerikaner, aber vor allen Dingen bin ich ein Bürger des Reiches der Himmel. Und das steht über allem. Und meinen König im Himmel bin ich 1000-mal loyaler als meinen König hier auf der Erde. So, ich bin meinem König loyal, soweit es geht. Aber oberste Loyalität gehört Jesus Christus und seiner Regentschaft beuge ich mich ultimativ. Und wir dürfen den Blick auf die Zukunft nicht verlieren. Es passiert so viel Krasses momentan auf der Welt. So viel krasse Dinge, heftige Dinge, schlimme Dinge, gute Dinge. Aber einfach krasse Dinge. Aber wir dürfen nicht diesen Blick für die Zukunft verlieren. Auch gerade ihr jungen Leute. So, gerade ihr, die ihr jetzt gerade politisch aufwacht, politische Köpfe werdet, anfangt politisch zu denken, denkt bitte weiter, denkt an die Zukunft. Denkt daran, dass diese Welt ein Ende haben wird. Dieses Zeitalter, guckt mal hier, Vers 49. So wird es auch am Ende der Welt sein. Also am Ende des Zeitalters kann man hier auch übersetzen. Wisst ihr, es wird ein Ende geben. So wie die Dinge jetzt sind, so wird es nicht immer bleiben. Dieses Zeitalter und die Art und Weise, wie jetzt alles strukturiert ist, wie jetzt alles aufgebaut ist, das wird sich irgendwann alles einmal ändern. Und das hat Jesus so oft gesagt. Und es wird sich alles verändern. Es wird ein Ende der Dinge geben, so wie wir sie kennen. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden von den Gerechten, sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen. Lass uns mal Matthäus 25 aufschlagen. Und Jesus hat, ja, er hat eben davon geredet, von diesem Ende, von dem Ende der Tage, dem Ende der Zeit oder des Zeitalters. Und er hat eben auch von dieser Trennung geredet. Auch in anderen Gleichnissen, aber eben auch ganz deutlich. Zum Beispiel Matthäus 25, Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen. So wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden ihnen die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und da darf man auch ruhig an die Flüchtlinge denken, die gerade an der Grenze stehen. Jetzt auch wieder keine politische Aussage von mir dazu, aber ne, ihr kriegt das vielleicht auch mit in den Medien so, ne, was so abgeht, wie diese Menschen missbraucht werden. Einfach für Machtspielchen. Das ist schrecklich. Und ich sage, ich weiß nicht, wie man richtig damit umgehen soll, aber es ist einfach furchtbar. Oder wenn ihr euch mal einen Bericht über diese Lager auf Lesbos anguckt, dieses Lager Moria auf Lesbos, wo irgendwie das eigentlich für 3000 Leute ausgelegt war, da leben jetzt 10.000 oder so. In einem Lager, was für 3000 ausgelegt ist. Und ich weiß, das ist ein bisschen zu krass und so, daran nachzudenken, aber ich war auch mal hier in Celle bei diesem Konzentrationslager. Wie heißt das? Ist das Bergen-Belsen oder? Genau, waren vielleicht manche von euch auch. Wisst ihr was? Das war eigentlich genau so ein Ding. Das war eigentlich erstmal nur so ein Lager. Das wurde völlig überfüllt und vollgestopft mit Leuten. Das war eigentlich, da standen so ein paar Hütten, da sind erstmal, glaube ich, Kriegsgefangene untergebracht worden. Und dann wurden einfach Leute und Leute da reingeschoben, auf dieses Gelände, immer mehr. Und also, ich weiß, der Vergleich ist ein bisschen zu krass, aber denen wurde auch gesagt, hier, macht euch hier irgendwie ein Loch, buddelt euch hier ein Loch und wohnt hier. So, und ich meine, klar, hier ist nicht Griechenland und hier ist halt schon, aber da ist auch nicht so schön auf der Insel im Winter. Also, denen geht's da auch nicht gut. Und da, also, ich will nicht sagen, das ist ein Vernichtungslager. Aber ich finde, es geht schon, also es ist schon krass, was wir machen mit denen, die krank sind. Die kriegen da keinen Arzt in Moria. Also vielleicht mal ganz, wenn sie Glück haben, gibt es einen Arzt von Ärzte ohne Grenzen oder von irgendeiner Hilfsorganisation oder so, der sich da mal, der dann halt mal Zeit hat. Kleidung, Essen. Ich glaube, die kriegen Essensrationen. Wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie akkurat diese Informationen sind, die ich so habe, aber die haben viel zu wenig zu essen in diesen Lagern. Also die kriegen, glaube ich, Essen für 3000 Leute, das sind aber über 10.000 Leute. Und genau so war die Scheiße hier in Bergen-Belsen. So hat die Scheiße angefangen. Also es ist schon ein bisschen krank, finde ich. Und wie auch immer da politisch unsere Sicht ist, unser Herz schlägt, aber irgendwie, wenn Jesus sagt, hey, ihr habt diese Schwachen, die nichts gelten und diese Flüchtlinge gelten wirklich nichts. So, wisst ihr, was ich meine? Die meisten wirklich, oder ganz viele, okay, ganz viele Deutsche, glaube ich, die denken sich so, boah, Flüchtlinge, das ist so ein Wort, weißt du, Flüchtling. So einfach ein Stück Dreck. Ja, es ist ein Mensch, aber ich scheiß auf ihn. So, wer ist das denn? Das ist hier Ali Baba aus Syrien, kommt hier mit seinem Perserteppich hergeflogen und seinen 5000 Kindern. Ich rede jetzt mal so ein bisschen polemisch, so. Wisst ihr, was ich meine? So? Und dann will er hier unser Asylsystem ausnutzen und hier sich Hartz IV melden. Und dann kaufen sich seine Kinder, kauft er sich einen Mercedes SLK und dealt mit Drogen. So, scheiß auf die. Weißt du, was ich meine? Weg mit denen. So, aber wirklich, für viele Deutschen gelten diese Menschen nichts. Das ist Dreck für viele Deutsche. Und Jesus sagt hier so, hey, ne, ihr seid zu mir gekommen, als ich jemand war, der nichts gegolten hat. So, du bist zu jemandem hingegangen, auf den alle scheißen. Und da müssen wir eigentlich gar nicht bis auf die griechischen Inseln, da müssen wir einfach nur in die Innenstadt hier gehen. Zu den Penners. Ich muss mich auch jedes Mal, ohne Witz wirklich, Gott muss mich daran erinnern und sagen, Stefan, guck nicht nieder auf diese Person, die da im Schlafsack liegt. Das ist ein Mensch wie du. Und der ist vielleicht einfach gescheitert in seinem Leben. Und du weißt nicht, warum der hier liegt. Und wer weiß, ne, wer weiß, ob du nicht irgendwann auch mal hier landest. Weißt du, was ich meine? Wer weiß das denn schon? Denkt ihr, die Penner, die hier liegen, haben mit 15, 16, mit 20 damit gerechnet, obdachlos zu sein? So, manche ja, aber viele auch nicht, glaube ich. Über viele kommt die Obdachlosigkeit einfach so. Wohnung verloren, keine neue Wohnung gekriegt. So, und wie schnell geht das, oder? Du musst deine Wohnung kündigen, hast deinen Job verloren, Wohnung kündigen, aber kriegst keine neue mehr. Das geht schnell. Und dann fehlt dir vielleicht der innere Antrieb, den viele von uns ja haben, weil wir so psychisch innerlich gesund sind. Okay, ich suche mir eine neue Wohnung, ich bin motiviert, ich will nicht auf der Straße landen. Aber was ist, wenn du diesen Antrieb nicht mehr hast? Wenn du dich selbst aufgibst, wenn du einfach aufgibst generell, wo landest du dann? Ne? Also lass uns nicht auf die Leute herabsehen, lass uns ihnen freundlich begegnen, auch wenn die stinken, auch wenn die dreckig aussehen, wenn die ungepflegt sind, wenn die einfach, man denkt sich so, boah, ne, was. Aber ich finde immer, es gibt eine Entscheidung. Ich kann auf so einen Obdachlosen herabgucken und sagen, was bist du für ein Ekliger? Geh mal weg. Stinkst nach Pisse. Oder ich gucke ihn an und lasse zu, dass mein Herz bricht. Ich lasse zu, dass ich einen Menschen sehe und nicht einfach einen Penner. So, für mich sind so diese Überschriften, die machen es mir so leicht. Ah ja, ein Penner. Schublade auf, Mensch rein, Penner. Ist so, der lebt halt, ist ein Penner. Der lebt halt da draußen auf der Straße, ist halt ein Penner. Das ist leicht. So komme ich gut durch den Tag. Aber wenn ich denke, nein, das ist ein Mensch, der da liegt. Okay, und dann Vers 41, dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder, / Flüchtling, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. So werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Jetzt zum Schluss nochmal, lass uns in Offenbarung einmal schauen. In dem Brief ins Buch der Offenbarung. Das allerletzte Kapitel. Und vielleicht geht's dir wie mir so. Was mir immer so schwer im Magen liegt bei diesen Aussagen von Jesus, ist dieses Sortieren. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke immer so, boah, das sind Menschen. Wie kann man die so sortieren? So, weißt du, was ich meine? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Tröpfchen, Aschenputtel oder so, ne? Also, als ob man so Dinge sortiert. Als ob man, ja, Gegenstände sortieren würde. Ich meine, wie Jesus sagt, als ob man Fische sortieren würde. So, das sind gute Fische und das sind verfaulte Fische, also verdorbene Fische. Die sind eklig oder die sind schon halb tot. Wirf mal weg, bitte. So, ne? Nee, die kommen nicht ins Essen. Das hier sind die guten Fische. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ich denke mir so, boah, das ist schon krass so. So Menschen zu sortieren in zwei Gruppen. Nur in zwei Gruppen. Kann es nicht drei Gruppen geben? Kann es nicht vier Gruppen geben? Da sind die ganz Bösen. So Diktatoren wie Adolf Hitler und Lenin und wie sie alle heißen. Massenmörder, Serienmörder. All die bitte in die ganz Böse. Dann bitte noch so eine abgeschwächte Gruppe. Dann vielleicht noch so eine mittlere Gruppe, wo dann die meisten reinkommen. Dann so die bisschen Guten und dann die ganz Guten. So, nur wenn es nach mir ginge. Aber so ist es nicht. Wir müssen dieser harten Wahrheit ins Auge blicken. Am Ende der Zeit wird es so sein, dass es nur zwei Gruppen geben wird. Und das, ja, und das ist super biblisch und das ist halt einfach ganz, ganz krass bezeugt in der Bibel so. Und wir müssen damit irgendwie, ja, klarkommen. Und wir müssen unserem Gott vor allem vertrauen, dass er gerecht ist und dass er gut ist. Und dass unser Gott eben nicht so, ey, ich musste so krass an Tinder denken. Ich benutze, also natürlich Tinder nicht, ich bin seit 1000 Jahren verheiratet und so, aber ja, ist ja immer wieder in den Medien, Spiegel Online und so, wird ja immer wieder so berichtet darüber und so, egal. Aber es ist, glaube ich, irgendwie so, dass man so swiped so, ne? So von wegen so, oh, nee, den will ich nicht. Ah ja, der ist sexy, der kommt dahin und der ist scheiße, der kommt dahin. So, es ist doch genauso, oder? Es ist doch genauso. Da sortiert man Menschen den ganzen Tag, ist das nicht krank? Aber weißt du, was der Unterschied ist? Da sortieren Menschen Menschen. Da sortieren solche Hohlböen wie wir Menschen. Und ich meine, okay, ist ja klar, es geht um mich und mein Beziehungsleben und ja, natürlich muss ich da auswählen. Natürlich muss ich auswählen, wen ich heiraten will, wen ich liebe oder mit wem ich Sex haben will oder so. Ich meine, darum geht's letztlich, oder? Bei Tinder auch ein Stück weit. Aber meistens vielleicht. Aber sortier. Und ich bin nicht der König des Universums. Ich bin einfach nur so eine dumme Hohlbirne aus Hannover und ich sortiere aber den ganzen Tag Menschen. Ist das nicht krank? Und wie sortiere ich die? Einfach nur nach Aussehen. Ich sortiere immer nur die Hübschen nach da, die Hässlichen nach da. Hier, ihr Gesichtsschabracken, verpisst euch nach da. Oh ja, hier, diese sexy Models, alle nach da. So, krass, oder? So, wie oberflächlich wir Menschen sortieren. Und ich glaube, wir sortieren jeden Tag Menschen, wenn wir mal ehrlich sind. Allein, wenn wir durch die Uni gehen, sortieren wir Menschen unterbewusst in attraktiv und unattraktiv. Ist so, wir sind auch so krass geprägt. Unser Gehirn funktioniert auch so, dass es natürlich auf Attraktivität anspringt. Es ist ja auch nicht nur schlecht, aber es ist auch schlecht. Weil wenn du ein Bewerbungsgespräch hast und da werden auch Bewerber sortiert, und wie werden die sortiert? Man weiß einfach aus Untersuchungen, attraktive Menschen haben höhere Gehälter, haben natürlich bessere Chancen eingestellt zu werden, kriegen weniger Stress auf der Arbeit und weniger Ärger. Also je hübscher du bist, umso eigentlich, das gilt jetzt nicht für alle von uns, die hübsch sind, so für mich nicht, aber nein, je hübscher du bist, umso leichter kannst du durchs Leben kommen, weil die Menschen einfach gnädiger mit dir sind. Die schauen dich einfach an und denken, ach Mensch, wow, was für eine Augenweide. Ich kann doch jetzt unmöglich sie oder ihn so zurechtweisen oder anschreien oder ihnen eine Kündigung schreiben oder so. Das geht doch nicht. Oder ich kann das doch unmöglich ihr so sagen. Ich muss mich einfach... Aber wenn da jemand ankommt, der pottenhässlich ist, da macht es uns überhaupt keine Probleme draufzuschlagen. Wirklich nicht. Es ist... Okay, widersprecht mir bitte. Aber es ist wirklich krass. Und wir sortieren. Also es wird... Wenn man mal ein bisschen darüber nachdenkt, dann fallen einem noch viel mehr Situationen ein, wo wir Menschen auch sortieren. Und auch müssen. Ich meine, ich muss ja auch gucken, ist diese Person fähig, in meiner Firma zu arbeiten? Ja oder nein? In meinem Kindergarten. Ist die Person fähig, in meinem Kindergarten auf die Kinder aufzupassen, Verantwortung zu übernehmen? So, ich muss sortieren. Ich muss Leute einteilen. Und dann gibt es eben die Leute, die teile ich ein in ja, die kann ich mir vorstellen. Und in nein, ihr seid raus. Weil ihr habt sofort so einen schlechten Eindruck bei mir gemacht. Das geht nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, so mit euch zusammenzuarbeiten. Aber wisst ihr, unser Herr, Unser Herr und Heiland, der dann auf dem Thron sitzen wird, der guckt viel tiefer. Der sieht nicht einfach, ob jemand hübsch ist. Der sieht nicht die schönen Augen, die schönen Haare und so weiter. Der sieht nicht auf die Figur oder irgendwas. Der sieht auch nicht auf deinen Abschluss, ob du auf der Uni warst oder ob du gar keine Ausbildung gemacht hast. Der guckt einfach nur auf dein Herz. Der sieht einfach unsere Herzen und der sortiert gut. Und wisst ihr, wir können Gott da so vertrauen. Ja, Menschen sind schlecht im Sortieren, wirklich. Und wir vertun uns ja auch oft, oder? Ich meine, Leute wählen jemanden als Ehepartner und dann voll das, dann, ja, und dann stellt sich heraus, dass es ein Massenmörder ist. Jetzt im schlimmsten Fall. Aber ja, wir sind. Nein, aber es ist, das passiert ja echt, ohne Witz. Ganz, ganz selten. Es gibt, Gott sei Dank, sind die wenigsten Menschen Massenmörder, aber das passiert ja. Nein, das, ne? So, oh krass, mein Mann hat über 50 Jahre Leute in seinen Keller eingemauert. Und ich habe es nicht gemerkt. Okay, da muss man sich fragen, stimmt das?
Du hast es nicht gemerkt.
Ja, das, nein, aber ohne Witz so. Also wir Menschen sind schlecht im Einschätzen auch und im Sortieren. Unsere Einschätzung ist super, super begrenzt. Ist oft nur super oberflächlich. Und wir müssen dann aber trotzdem voll die krassen Entscheidungen treffen, oder? Ich meine, jemanden zu heiraten ist krass. So, okay, ich will den Rest meines Lebens mit der Person verbringen. Und ich meine, ich bin nicht Gott. Ich kann nicht in deren Herz richtig krass reingucken. So. Ich meine, wir treffen diese krassen Entscheidungen. Aber wir können unserem Herrn so vertrauen. Er wird das gut entscheiden. Okay, lass uns das hier nochmal zum Schluss lesen und dann lasse ich euch auch in Ruhe. Tut mir leid, ey, ich bin heute echt ein bisschen unvorbereitet. Ich war im Krankenhaus und mit meinem Sohn und war ganz lange da, hab ihm Bilderbücher vorgelesen und konnte mich nicht auf euch vorbereiten. Aber hier, das ist krass. Ich habe zum Glück mich gestern schon ein bisschen vorbereitet. Weiter, Vers 10 von Offenbarung 22, okay? Schlag nochmal mit mir dahin einfach, weil da ist halt einfach auch nochmal so, ich meine, es ist das Ende unserer Bibel. Und es ist aber eben auch nochmal natürlich, was heißt natürlich, aber hier wird einfach auch nochmal so das Ende des Zeitalters beschrieben oder der Anbruch dieser neuen Zeit. Auch Königreich der Himmel genannt oder Königreich Gottes. Weiter sagte der Engel zu mir, versiegle dieses Buch nicht. Halte seine prophetische Botschaft nicht geheim, denn was hier angekündigt ist, wird sich bald erfüllen. Wer Unrecht tut, mag weiter Unrecht tun, und wer an Unreinheit gefallen hat, mag sich weiter verunreinigen. Wer aber so handelt, wie es recht ist, soll weiterhin das Rechte tun, und wer ein geheiligtes Leben führt, soll weiterhin so leben, wie es Gott gefällt. Wisst ihr, hat irgendeinen Punkt, sagt Gott auch, macht mal, wie ihr wollt. So, wenn du unbedingt weiter sündigen willst, ich zwing dich nicht. Ich zwing dich nicht, ein Heiliger zu werden. Genauso andersrum. Und Gott zwingt niemanden in sein Reich. Gott zwingt niemanden, dabei zu sein. Gott zwingt niemanden. Gott zwingt keinen Bock, ein Schaf zu werden. Und dann auf die rechte Seite zu kommen. Nein, das ist freiwillig. Ja, ich komme bald, sagt Jesus, und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Glücklich, wer seine Kleider wäscht und sie von allem Schmutz reinigt. Er hat das Recht, vom Baum des Lebens zu essen. Die Tore der Stadt werden ihm offen stehen. Kein Zutritt hingegen haben die abtrünnigen Hunde, und die okkulte Praktiken ausüben, sich sexueller Ausschweifung hingeben, andere umbringen oder Götzen anbeten. Sie und alle, die die Lüge lieben und sich in ihrem Tun von ihr leiten lassen, sind und bleiben draußen. Also es gibt einen drinnen und einen draußen. Da gibt's gar kein Vertun. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm! Jesus lädt ein, er ruft, komm! Und wisst ihr, das hat er auch in Matthäus, also das hat er doch auch gemacht. Er ist doch durch die Gegend gezogen und hat eingeladen. Kommt hinein in dieses Reich. Habt Teil am Reich Gottes. Kommt unter die Königsherrschaft Gottes. Fangt dieses neue Leben an. Werdet von Neuem geboren. Seid mit dabei beim Hochzeitsfest. Kommt an die Tafel. Jesus hat doch eingeladen. Er hat doch gerufen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke. Ach so, und das habe ich vergessen. Hier Vers 17, ne? Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Wir sollen auch sagen, kommt. Kommt, Leute, kommt mit dazu. Gott lädt euch ein. Wisst ihr, Gottes Reich wird kommen. Das Ende der Zeiten wird kommen. Ja, es wird ein Ende der Zeiten geben. Wo willst du dann sein? Auf welcher Seite willst du dann stehen? Komm doch. Versöhn dich doch mit Gott. Wisst ihr, Jesus ruft, komm. Lass uns auch rufen, komm. Denn es gibt ein Ende der Zeiten. Es wird nicht immer so weitergehen. Lasst uns daran denken. Lasst uns das im Kopf haben. Auch bei allem politischen Hickhack hin oder her. Lasst uns nie vergessen, da kommt was auf uns zu. Was Großes. Und lasst uns darum kümmern. Was nicht heißt, dass wir uns nicht jetzt auch um die Gegenwart kümmern sollen, aber mit der Zukunft im Hinterkopf. Wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke. Vom Wasser des Lebens. Gott wehrt niemanden ab, der Durst hat. Gott sagt zu niemandem, der Durst hat, hau ab, verpiss dich. Nein, Gott sagt, komm, trinke. Trink vom Wasser des Lebens. Iss vom Baum des Lebens. Iss vom Brot des Lebens. Ich erkläre jedem, der die prophetische Botschaft dieses Buches hört, wer dieser Botschaft etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wer von den prophetischen Botschaften dieses Buches etwas wegnimmt, dem wird Gott wegnehmen, was ihm in diesem Buch als sein Anteil zugesprochen ist. Das Recht, vom Baum des Lebens zu essen und das Recht, in der heiligen Stadt zu wohnen. Der, der sich für die Wahrheit all dieser Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Und wisst ihr, die Offenbarung ist ein Brief. Das Buch der Offenbarung ist ein Brief, das an Gemeinden geschrieben wurde, denen es ganz schlecht ging. Und diese Gemeinden sollten genau wie wir heute wissen, ich komme bald. Denk daran, ich komme. Denkt daran, ich komme wieder. Es wird nicht immer so gehen. Ihr werdet nicht immer so leiden. Die Könige dieser Welt werden nicht immer so ihre Spielchen treiben können. Und geht raus, seid Botschafter dieser Freudenbotschaft und sagt, komm.